Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste. Heute feiert überall auf der Welt die Christenheit das Osterfest, das Auferstehungsfest. Ich bin von mehreren Seiten gefragt worden, wie ist das bei euch in der Gemeinde? Macht ihr jetzt eigentlich irgendwie Ostermass? Oder der eine oder andere sagt, der uns nicht so gut kennt, naja, du hast ja dann viel zu tun, Ostern, ne? Und ich sage, ja, wir sind nicht so eine Festtagsgemeinde. Römer 14 sagt uns, Paulus, der eine hält einen Tag wie den anderen und der andere hält besondere Tage. Jeder soll darin bleiben, wie es in seinem Gewissen ist. Der eine, der besondere Tage hält, der soll sie dem Herrn halten. Der soll diese Feiertage dem Herrn feiern. Und der jeden Tag gleich hält, der soll dem Herrn jeden Tag gleich halten. Und insofern ist für uns dieser Sonntag nichts Besonderes, weil wir jeden Sonntag Ostern feiern. Wir feiern jeden Tag, jeden Sonntag und jeden Tag Auferstehung Jesu Christi. Ja, das ist die Kraft, aus der wir leben. Und dennoch will ich heute, habe ich es von Gott auf dem Herzen gehabt, aus dem Evangelium von Johannes über die Auferstehungsgeschichte zu lesen. Und darüber nachzudenken. Und gerade in Bezug auch, weil Gott uns so nahe bringt, die Situation, dass wir unseren Bruder gehen lassen mussten jetzt, die letzte Woche. Und insofern ja, uns das nahe gekommen ist, zu wissen, was es heißt, einen lieben Menschen zu verlieren. Es gibt sicherlich einige von euch, die das auch erlebt, durchlebt, durchlitten haben. Und die Jünger, sie haben es auf besondere Weise durchlebt und durchlitten. Weil Jesus nicht nur ein lieber Mensch war, sondern es war derjenige, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Es war derjenige, von dem sie erhofft hatten, dass die Zeitenwende durch ihn kommt, dass das Reich Gottes durch ihn kommt, die Herrschaft Gottes auf Erden. So berichtet uns Lukas auch, dass die zwei Jünger, die nach Emmaus gewandert sind, sich darüber lange unterhalten haben. Und als Jesus in anderer Gestalt mit ihnen wanderte und sich so stellte, als ob er von nichts eine Ahnung hatte, haben sie ihm das erklärt. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, dass er das Reich Gottes bringt. Und jetzt ist er tot, schon den dritten Tag. Alle Hoffnung ist zusammengebrochen, das Ende ist gekommen, keine Hoffnung mehr, es ist vorbei. Und in diese Situation hinein, und das sehen wir, die Bibel sagt uns ganz klar, wie der Zustand war der Jünger. Es spricht davon, dass sie trauerten und weinten. Es spricht davon, dass sie verzweifelt waren. Es spricht davon, dass als sie dann die ersten Botschaften hörten, die Frauen, die Engel gesehen haben, Maria, die den Herrn tatsächlich auferstanden gesehen hat, mit ihm gesprochen hat, Sie konnten es nicht glauben. Es war Geschwätz in ihren Ohren. Sie waren so deprimiert, so hoffnungslos. Die Auferstehung ist das Zentrum unseres Glaubens, sagt Paulus. Ohne Auferstehung gibt es keinen Glauben an Jesus Christus. Wenn du an Jesus glaubst und glaubst nicht an die Auferstehung, dann hast du das Wesentliche verpasst. Dann bist du am Ziel vorbeigesteuert. Du hast nicht das erfasst, worum es Jesus eigentlich geht. Und die Auferstehung ist aber letztendlich nicht greifbar, nicht fassbar. Ist das Wunder, woran jeglicher Menschenverstand scheitert. Wir wissen, dass wenn der Tod kommt, dann ist aus und vorbei. Der Tod ist die größte, stärkste Macht, dem niemand widerstehen kann. Und alle versuchen es. Alle versuchen, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Alle versuchen, dem Tod irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. So viel an Zeit, Kraft, Geld, Know-how wird hineingesteckt in das Projekt, möglichst lange den Tod herauszuzögern. Wir geben uns die allergrößte Mühe. Bis dahin, dass wir so weit fortgeschritten sind in diesem Prozess, dass wir mittlerweile denken, naja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Ja, wie schlimm es teilweise aussieht in den Krankenhäusern, wenn Menschen künstlich am Leben erhalten werden, wenn man nicht sie gehen lassen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Oder andere Gedankenspielchen, was weiß ich, solche extremen Ideen, die entwickelt werden. Irgendwie versuche ich, mir ewiges Leben zu verschaffen. Ich lasse mich einfrieren nach meinem Tod und hoffe darauf, dass die Entwicklung irgendwann so ist, dass dann die technische Entwicklung irgendwann dann so weit ist, dass ich dann aus dem tiefen Eis wieder aufgetaut werde und ich dann wiederbelebt werden kann und dann das weitergeht. All solche Gedankenspiele gibt es ja. Aber wir wissen um die Macht des Todes. Wie gesagt, gerade in unserer Gesellschaft versuchen wir, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Wir versuchen, ihn so weit wie möglich hinauszuzögern. Wir versuchen, so lange wie möglich uns nicht damit zu befassen. Wir versuchen, so lange wie möglich irgendwie uns nicht damit zu befassen, zu beschäftigen. Menschen, die krank sind, alt sind und sterben, schieben wir möglichst weit weg. Aber der Tod ist etwas, was uns alle eint als Menschen. Ich habe irgendwie so ein schönes Bild gesehen, irgendwo auf Facebook, sage ich so, ein herrliches Schloss, ne? Und daneben ein Bild von einem so einer Baracke irgendwie, so einer Slumhütte. Und darunter noch zwei Bilder, die genau identisch waren, nämlich von einem Grab. Da ein Grab, da ein Grab. Im Tod sind wir alle gleich. Und er trifft uns alle. Keiner kann ihm entfliehen. Warum ist das so? Es ist der Fluch, der auf uns Menschen liegt, den Gott über uns gelegt hat. Über uns sündige Menschheit. Die Bibel spricht von dem Sündenfall im ersten Buch Mose, Kapitel 3, und spricht davon, dass Gott gesagt hat, wenn du übertrittst, wenn du dich nicht hältst an meine Ordnung, wenn du mir nicht vertraust in der Ordnung, die ich dir gegeben habe, wenn du das vertrauensvolle, liebevolle Verhältnis, in das ich dich hineingestellt habe mit mir, wenn du das verlässt, dann wirst du sterben. Die Schlange hat gesagt, nein, das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Und als sie diese Frucht genommen haben, ist es tatsächlich nicht passiert. Sie haben weitergelebt. Aber es ist etwas passiert, wovon die Bibel auch sehr klar spricht. Es ist etwas Geistliches passiert. Ein geistlicher Tod ist passiert. Die Beziehung zu Gott, sie ist zerstört worden. Sie ist kaputt gegangen. Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist kaputt gegangen. Und jeder Mensch auf dieser Erde weiß davon. Einfach durch die Tatsache, dass wir Gott nicht sehen. Dass Gott nur durch Vertrauen und Glauben zu erfassen ist. Und aus uns heraus, aus dem Fleisch, aus dem, wie wir geboren sind, unser Glaube ist viel zu schwach. Selbst wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufwachsen und gelehrt bekommen, dass Gott lebt, wenn wir mitbekommen an unseren eigenen Eltern, dass Gott lebt, so sehen wir ihn doch nicht. Und letzten Endes glauben wir nicht, wenn wir nicht sehen. Ich glaube nur, was ich sehe. So sind wir Menschen. Und so glauben wir nicht an den einzig wahren, lebendigen Gott, wenden uns von ihm ab, machen uns eigene Götter nach unseren Vorstellungen. Und wir sterben einen geistlichen Tod. Paulus hat das sehr schön in Römer 7 beschrieben. In dem Moment, wo in seinem Leben, und das war sehr früh, ganz am Anfang, ganz als kleines Kind, das Gebot kam und gesagt hat, du sollst aber nichts begehren, weil es nicht dein ist. Plötzlich ging es los. All die Dinge, die man begehren konnte, die man haben wollen könnte, die plötzlich so interessant wurden, so wie die Schlange den Baum so interessant gemacht hat und seine Frucht. Und dann, sagt Paulus, starb ich. Dann wurde ich getötet. Nicht leiblich, aber geistlich. Es ist dasselbe, was Jesus sagt in diesem wunderbaren Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was sagt der Vater, als der Sohn zurückkehrt? Mein Sohn war tot. Die Beziehung war zerstört. Er war tot. Wenn wir von Gott weglaufen, dann sterben wir einen geistlichen Tod. Der leibliche Tod ist nur die Folge, dass Gott den leiblichen Tod nicht mit dem geistlichen Tod zusammenfallen lässt, ist ein Werk seiner Gnade, weil er an uns ein Wunder tun will, wie er an Jesus Christus ein Wunder getan hat, das Wunder der Auferstehung. Lass uns jetzt einfach mal in die Auferstehungsgeschichte hier hineingehen. Und zwar möchte ich mit euch im Johannesevangelium Kapitel 20 lesen. Und ich lese mit euch nicht die ganze Geschichte, sondern ich möchte, dass wir uns konzentrieren auf den ersten Abend, den Abend des Auferstehungstages. Wir sprechen immer vom Ostermorgen. Wir lesen gerne die Geschichte von den Frauen, die zum Grab gehen und so weiter und so weiter. Aber lass uns heute doch mal ausnahmsweise auf den Abend konzentrieren. Und das geht hier los in Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Das Erste, was uns hier gesagt wird, ist, dass die Jünger am Abend versammelt waren in einem Raum, und dort hatten sie die Türen verschlossen. Es konnte nicht einfach irgendwer reinkommen. Etwas sehr Ungewöhnliches für Israel. In unseren Ländern ist es normal, dass wir unsere Türe abschließen, ne, in Deutschland. Wir sind ja immer vorsichtig. Aber in Ländern dort unten ist es völlig ungewöhnlich eigentlich, dass man die Tür verriegelt irgendwie. Es war der Abend der ersten, des ersten Wochentages und die Jünger waren versammelt. Hier steht die Jünger in Lukas 24, wo man diese Geschichte auch lesen kann mit ein paar Ergänzungen, sehen wir, dass es die 11 sind, die 11 Jünger, die verblieben sind. Judas, der sich selbst umgebracht hat, ist nicht mehr dabei, aber es sind die 11 Jünger zusammen. Und es sind auch noch andere mit ihm zusammen, möglicherweise die Frauen sind dabei. Es sind aber auch zwei Emmaus-Jünger dabei. Sie sind schon nach Hause gekommen wieder und haben an der Tür geklopft. Und die Jungs haben dann die Tür aufgemacht, haben sie reingelassen, die Tür wieder schön zugemacht. Und sie haben begeistert erzählt, was sie erlebt haben. Sie haben den Herrn gesehen. Aber Markus 16, Vers 14 sagt uns, dass sie ihnen nicht glaubten. Sie glaubten ihnen nicht. So wie sie Maria Magdalena schon nicht geglaubt hatten. Sie glaubten nicht. Unglaube, Trauer, Weinen, Unglaube. Das ist ihre Situation, das ist meine, unsere Situation angesichts dessen, der Situation, in der wir leben. Das ist die Situation ohne Gott, ohne die Auferstehung Jesu Christi am Grab von Franco. Wir sehen nichts. Wir sehen nur einen toten Körper. Das Leben ist gewichen. Es ist weg. Es ist nur ein Grab da. Da ist nichts mehr. Und das ist auch unser, wenn wir in diese Welt hineingucken, da ist keine Hoffnung. Wir versuchen uns irgendwie Hoffnung zu machen. Wir strengen uns an. Wir geben uns Mühe. Wir reißen uns zusammen. Wir beißen die Zähne zusammen und versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen. Aber der Lauf der Welt ist so, wenn wir irgendwie mal was erreicht haben, wir leben in diesem Land, Deutschland, wunderbar, jetzt 70 Jahre lang, ohne Krieg, scheinbar ohne Krieg, weil letztendlich die letzten 15 Jahre befinden wir uns auch immer wieder im Kriegszustand. Zwar nicht auf heimischem Boden, aber es gibt schon deutsche Soldaten, die auf fremdem Boden kämpfen. Und wir genießen es. Und wir sagen, ja, ist ja wunderbar. Und wir wollen möglichst nichts davon hergeben. Wenn Leute irgendwo anders Probleme haben, dann sollen sie sehen, dass sie damit klarkommen. Wir haben es ja hier geregelt gekriegt. Aber wir machen die Rechnung ohne den Wirt. Wir kriegen es nicht hin. Es holt uns immer wieder ein. Und nur weil wir nach außen hin keinen Krieg haben, heißt das nicht, dass wir in diesem Land paradiesische Zustände hätten. Haben wir doch nicht. Streit und Krieg ist etwas, was in den Familien stattfindet. Was in der Gesellschaft stattfindet. Zwischen Nachbarn stattfindet. Mord und Totschlag in diesem Land. Überall. Und ich spreche hier nicht nur von Terrorismus, ich spreche von dem ganz alltäglichen Wahnsinn zwischen uns Menschen. Da ist kein Frieden. Und da ist keine Hoffnung. Wir geben uns Mühe. Wir versuchen es, so aufgeklärt wie wir sind, mit so viel Vernunft wie möglich. Aber in uns ist eine Kraft, die ist zerstörerisch. Die ist am Wirken und die zerstört uns. Das ist die Sünde, die Herrschaft der Sünde, die durch den geistlichen Tod in unser Leben hineingekommen ist. Und deswegen ist keine Hoffnung da. Bei den Jüngern ist keine Hoffnung da, obwohl Jesus ihnen gesagt hat, ich werde von den Toten auferstehen am dritten Tag. Sie haben das nicht geglaubt. Die Feinde Christi haben das mehr geglaubt als die Jünger. In Matthäus steht, dass die hohen Priester, die haben den Pilatus dazu bewegt, dass er eine Wache aufstellt, damit nicht am Ende irgendwie gesagt wird, dass Jesus auferstanden ist. Die Jünger haben das nicht geglaubt. Deswegen ist auch die ganze Theorie, dass die Jünger sich die Auferstehung eingebildet haben, dass es ein psychologischer Effekt war. Sie haben halt Visionen gehabt. Hier dieser Abend, der spricht an allen Ecken und Enden gegen eine solche Theorie. Die Auferstehung Jesu Christi ist nicht ein psychologisches Phänomen. Entweder die Jünger, die das hier bezeugt haben, berichtet haben, aufgeschrieben haben, sie haben gelogen, oder es ist wahr. Gut, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, die Emmaus-Jünger kamen und haben erzählt und die Jünger haben es nicht geglaubt. Dann kommt er durch die verschlossene Tür, das ist hier das erste Zeugnis, was Johannes gibt. Es ist nicht einfach so, dass Jesus wiederbelebt wurde. Es ist nicht einfach so, dass er, na, wie, was weiß ich, irgendwelche Theorien, Jesus ging nach Indien so, ne? Die sagen, naja, der ist gar nicht am Kreuz richtig gestorben, der war nur bewusstlos, ne? Nein, ihm wurde in die Seite gestochen. Johannes bezeugt das eindringlich, ausdrücklich. Ihm wurden die Beine nicht gebrochen, weil er schon gestorben war, sonst hätten sie ihm die Beine gebrochen. Sie haben das nachgeprüft. Er war tot. Wie wir das eben auch in der Offenbarung gehört haben. Er war tot. Die Jünger wussten das. Und sie rechneten nicht mit der Auferstehung. Und dann kam er durch diese verschlossene Tür hindurch. Niemand hat ihm geöffnet. Und sie wurden von Furcht erfüllt. Nicht nur vor den Juden hatten sie Angst, sondern sie hatten auch vor diesem Auferstandenen Angst, sagt uns Lukas in Kapitel 24, Vers 37. Die erste Reaktion, die sie hatten, war Erschrecken. Sie wurden von Furcht erfüllt. Sie glaubten, sie sehen einen Geist. Sie haben mehr Glauben und Vertrauen in das Okkulte gehabt, als in den auferstandenen Herrn. Die Jünger haben mit Jesus zusammen. Jesus hat sie ja gelehrt. Und es gab ja eine ganze Gruppe von Juden auch, die Pharisäer, die die Auferstehung von den Toten grundsätzlich geglaubt und gelehrt haben. Es ist immer noch ein Unterschied, Geschwister, ob ich eine Glaubenswahrheit anerkenne, ob ich Teil einer Religion bin und sage, ja, ich glaube, dass die Toten auferstehen werden, so, ne? Wie wir das im christlichen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Ja, ich glaube das. Oder wenn ich tatsächlich damit konfrontiert werde, und die Jünger wurden hier konfrontiert mit der Tatsache der Auferstehung und der ganze Glaube war plötzlich weg. Es war nur noch Angst da. Und sie haben die Situation völlig missverstanden. Erschrecken war ihre erste Reaktion. Und dass Jesus durch diese Tür hindurchgegangen ist, sagt uns einerseits, dass der Auferstehungsleib Jesu ein völlig anderer ist als der, den wir haben. Es ist ein Körper, der nicht an die Grenzen der Naturgesetze, der Materie gebunden ist. Und gleichzeitig ist es aber Materie, denn er zeigte ihnen ihre Hände und Füße, sagt er hier in Vers 20. Als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Das bestätigt auch Lukas in Kapitel 24. Er ist trotzdem Materie. Das ist irgendwie unbegreiflich für mich. Ich verstehe das nicht. Jetzt erst kommt die Freude. Aber Lukas sagt uns auch, dass sie vor Freude immer noch nicht glaubten. Ich verstehe das nicht so ganz, aber sie waren irgendwie, es war ein ungläubiges Staunen vielleicht. Und dann hat er einen zweiten Beweis angetreten und hat gesagt, gebt mir doch mal was zu essen, damit ihr wirklich checkt und begreift, dass ich hier kein Geist bin. Und er hat vor ihren Augen gegessen und getrunken. Es war für sie ein Beweis für die Auferstehung, dass er leiblich auferstanden ist. Es war nicht nur eine Vision. Es war nicht eine Einbildung. Es war Realität. Die Evangelien legen da ganz viel Wert drauf. Und Leute, die versuchen, das irgendwie anders zu erklären, um das mit ihrem materialistischen Weltbild im Einklang zu bringen, die gehen an den Texten hier vorbei. Die zimmern sich ihren eigenen Glauben. Das ist nicht der Glaube, der uns überliefert wurde, vermittelt wurde. Und es geht auch völlig vorbei an dem, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Da freuten sich die Jünger, steht hier, als sie den Herrn sahen. Endlich bricht sich die Freude Bahn. Aus der Trauer wird Freude. Plötzlich entsteht etwas Neues. Und das wird hier auch noch bestätigt in dem, was Jesus jetzt sagt. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Was passiert hier? Sie werden von Freude erfüllt. Endlich begreifen sie, es ist wahr. Jesus lebt tatsächlich. Er ist auferstanden. Sie begreifen das immer noch nicht. Und dann spricht Jesus ihnen den Frieden zu und sagt, Friede euch. Und das ist das Wunderbare, was sie erleben in dieser Situation, ist, dass sie Frieden mit Gott haben. Dass sie endlich begreifen, was bedeutet eigentlich das alles, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie haben es nicht begriffen bis dahin. Endlich begreifen sie, dass Jesus für sie gestorben ist. Dass er ihre Schuld auf sich genommen hat und dass sie jetzt Frieden mit Gott haben. Das ist das Wunder der Auferstehung, was hier passiert. Es ist nicht nur, dass Jesus zum Leben ersteht, sondern es ist auch ein Wunder, was in den Jüngern passiert, an den Jüngern passiert. Sie werden auch lebendig. Und das ist das, was das Neue Testament lehrt. Es geht hier nicht nur um irgendwie eine abstrakte Tatsache, eine abstrakte Wahrheit, eine abstrakte geschichtliche Tatsache, die wir glauben sollen oder nicht glauben sollen, sondern es geht darum, dass diese Tatsache, dass dieses Geschehen etwas mit uns macht, die wir das hören und glauben und annehmen. Wir erleben selbst die Auferstehung. Damit ihr nicht denkt, dass ich Quatsch erzähle, lass uns einmal kurz den Epheserbrief aufschlagen, Epheser 1. Paulus betet, dass wir Gläubigen, dass uns die Augen aufgehen, dass wir von Gott Erkenntnis empfangen, dass wir erleuchtete Herzensaugen bekommen. Epheser 1, Vers 19. Vers 18 und 19, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Gott hat seine Macht an Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus dem Tod auferweckt hat. Indem er ihm diesen neuen Leib gegeben hat. Indem er etwas getan hat, was noch nie passiert ist. Nämlich, dass ein Mensch vom Tod zurückgekommen ist. Nicht nur wiederbelebt, sondern von dem vollständigen Tod zurück ins Leben gekommen ist. Und zwar in ein ganz anderes Leben. In das ewige Leben hinein. Diese Macht Gottes über den Tod, die stärkste Macht, die wir Menschen kennen, die hat er wirksam werden lassen in Christus. Und diese Kraft wirkt an uns, den Glaubenden. Es ist sein Heiliger Geist, der genau dasselbe in uns schafft. Paulus spricht auch davon, dass wir mit Christus mitgekreuzigt und mit auferweckt worden sind. Was bedeutet das denn? Wie kann diese Geschichte von der Auferstehung, was hat die eigentlich mit mir zu tun? Was hat die mit uns zu tun? Das Wunder ist das, dass Jesus lebt und seine Kraft an die in denjenigen wirkt, die diese Auferstehung glauben. Die dem Auferstandenen begegnen. Sie erleben selbst Auferstehung. Und das ist das, was hier bei den Jüngern passiert. Sie erfahren den Frieden Gottes. Gott, Jesus spricht ihnen die Vergebung der Sünden zu. Er führt sie in den Frieden mit Gott hinein, in die Versöhnung. Das heißt für sie, die Schuld, die steht nicht mehr zwischen mir und Gott. Ihre Trauer wird in Freude verwandelt. Sie haben Hoffnung. Sie sehen, der Tod ist nicht das Ende. Gottes Kraft, Gottes Macht ist größer als das, wo ich denke, jetzt ist alles aus. Und dann entsteht die Sendung. Du bist gesandt. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich aus. Und er gibt das, was sie dazu brauchen. Sie empfangen den Heiligen Geist und sie empfangen Vollmacht zur Sündenvergebung und zur Predigt des Gerichtes. Empfangt Heiligen Geist. Ja, sie brauchen das Gleiche wie Adam am Anfang. Als Adam geschaffen wurde, sagt 1. Mose 2, hauchte Gott den Atem in seine Nase ein, den Geist. Und genauso tut Jesus das hier. Er gibt den Heiligen Geist, durch den ein Toter wieder zum Leben erweckt wird. Durch den die Jünger, die tot waren, zum Leben erweckt werden. Und das ist das, was Gott mit dir und mit mir gemacht hat. Wenn du zum Glauben gekommen bist an den Auferstandenen, dann hast du Frieden mit Gott empfangen. Der Shalom Gottes gilt dir und mir. Jesus hat ihn erkauft. Er hat den Frieden errungen. Er schenkt ihn uns aus Gnade. Und wir sollen ihn nun weitertragen in diese Welt. Der Krieg, die Vernichtung, all das, was in dieser Welt tobt, der Tod, der regiert. Über uns herrscht er nicht mehr. Wir haben Frieden mit Gott. Wir wissen, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Denn der leibliche Tod ist ja nur eine Durchgangsstation für alle Menschen. Die Durchgangsstation für den Menschen, der nicht Gott glaubt, der ihm nicht gehorsam ist, ist der Tod, die Durchgangsstation zu dem Gericht Gottes und zur ewigen Verdammnis. Für den aber, der die geistliche Auferstehung schon erfahren hat, für ihn, es ist nicht das Gericht, was auf ihn wartet. Das Furchtbare und Schreckliche ist nicht der leibliche Tod. Und das können wir durch die Auferstehung lernen. Wir wissen, der Tod, so schlimm und furchtbar er ist, so schwer es auch ist, und für Jesus war es unheimlich schwer. Es war noch viel schwerer als das, was wir jemals erleben werden, weil er von Gott verlassen war, von Menschen und von Gott verlassen in seinem Tod. Wenn wir in den Tod hineingehen, dann gehen wir nicht alleine, sondern geben wir an Jesus Hand. So wie es im Psalm 23 steht. Auch wenn ich im Tal des Todesschattens wandle, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. So passiert hier die Auferstehung, die geistliche Auferstehung, die Neugeburt. Empfang des Heiligen Geistes. Glaube entsteht. Vertrauen in Gott. Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses. Und dann, wie ich, so ihr. So wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Und ihr empfangt Vollmacht. Vollmacht zur Sündenvergebung. Was für ein wunderbares Vorrecht, dass wir Sünden vergeben können. Üben wir dieses Amt aus. Lasst uns es ausüben. Denn alle Menschen sind geknechtet von Sünde, von schlechtem Gewissen, getrieben davon, irgendwie mit Schuld umzugehen. Entweder Schuld auf andere zu verschieben oder Schuld irgendwie zu leugnen, irgendwie die Dinge so hinzudrehen, dass es doch anders war. Die eigene Schuld, mit der eigenen Schuld kommt niemand klar. Die kannst du nicht loswerden. Aber Jesus sagt uns, ihr seid beauftragt, hinauszugehen und den Frieden Gottes hinauszubringen, dass Menschen diese Gnade erleben, erfahren, die ihr erfahren habt. Nämlich neues Leben, Sündenvergebung. Geht hinaus und verkündet den Menschen die Sündenvergebung und sprecht sie ihnen zu, dass sie das erleben, dass sie das erfahren, die Auferstehung in ihnen, die Erneuerung des Lebens, das Geschenk des ewigen Lebens in der Sündenvergebung. Und dann sagt er aber auch, ihr habt die Vollmacht, wenn ihr jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Was bedeutet das denn? Ich habe da oft mich drüber gefragt, gestern habe ich was Schlaues dazu gelesen. Das Evangelium hat zwei Medaillen. Die eine Medaille hat zwei Seiten. Eine Medaille, zwei Seiten, entschuldigt bitte. Die eine Seite ist, dass Gott uns gnädig ist und uns vergibt und unsere Schuld hinweggenommen hat. Christus hat sie getragen und wir haben neues Leben in ihm, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Wenn aber nicht, dann bleibt die Schuld auf uns, das Gericht kommt auf uns. Und das ist die Predigt des Evangeliums. Es ist nicht, Gott hat euch alle lieb, ihr kommt alle in den Himmel, sondern es ist die klare Botschaft, unsere Sünde trennt uns von Gott, Gott hat aber sie hinweggenommen. Glaube daran und du wirst es empfangen. Wenn du nicht daran glaubst, wird das so bleiben. Du wirst getrennt von Gott bleiben in Ewigkeit. Du wirst den Tod nicht als Befreiung erleben, sondern du wirst vor den Richter kommen. Die Jünger haben erst geglaubt, als sie gesehen haben. Und auch Thomas, er war irgendwie zwischendurch abhanden gekommen. Er musste mal zwischendurch aufs Klo. Gerade im ungünstigsten Moment kann das passieren. Und er war nicht dabei. Und er wusste nicht. Er glaubte, auch er glaubte mal wieder nicht. Dabei hatten sie ihn alle gesehen. Geschwister, nochmal. Nicht nur, dass hier das Zeugnis der Schrift ganz klar dagegen spricht, sondern an mehreren Stellen wird uns deutlich gemacht, dass mehrere Menschen auf einmal Jesus gesehen haben. Das bedeutet, eine Massenvision, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie etwas ist, was irgendwie bekannt geworden ist. Es ist jedenfalls nicht gut vorstellbar, dass tatsächlich hier mindestens 13 Personen, vielleicht sogar noch mehr, eher wahrscheinlich mehr, 20, 30 Leute, gleichzeitig dieselbe Vision gehabt haben. Dasselbe gehört haben. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ist das nicht so? Wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir die Kraft seiner Auferstehung an unserem eigenen Leben erlebt und erfahren haben, wie schwer ist es, Menschen das verständlich zu machen? Jesus lebt. Ich habe das erfahren, erlebt. Er wirkt in mir. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Sagen, also, du musst ihn mir schon irgendwie zeigen. Ne? Sonst glaube ich nicht. Und Jesus sieht das. Und er hat Erbarmen mit Thomas. Er möchte Thomas zum Glauben bringen. Das sehen wir so schön jetzt in dieser Geschichte. Er möchte nicht, dass Thomas ein ungläubiger Thomas bleibt, sondern dass er gläubig wird. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Er macht Thomas keine Vorhaltungen, sondern er spricht ihm seinen Frieden zu. Und dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus sucht und sieht all die Zweifelnden, all diejenigen, die ungläubig sind. Er sieht diejenigen, die immer noch von dem Unglauben und der Resignation, der Hoffnungslosigkeit dieser Welt gefangen sind, die in diesem materialistischen Denken gefangen sind. Er sieht diejenigen, die aber auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und er sagt: Ich möchte gerne, dass diese zweifelnden Materialisten, dass die sehend werden. Ich möchte, dass sie die Kraft der Auferstehung erleben. Wir erleben das sehr stark in unseren Bemühungen, Menschen für Jesus zu erreichen, dass die Deutschen so hart sind. Dass sie so hart und schwer zu erreichen sind. Aber Geschwister, ich glaube, dass Gott diese Menschen erreichen möchte. Wir haben noch einen Auftrag. Wir haben noch einen Dienst. Und dieser Dienst ist, dass wir uns erstmal lächerlich machen. Die Jünger sagen: Der Herr lebt. Thomas sagt: Ihr spinnt. Wo ist er denn? Wir sagen: Ja, er ist nicht sichtbar, er ist wieder weg, aber er war da. Wir haben ihn erlebt. Wir haben seinen Frieden. Wir haben, unser Herz brennt, haben die Emmaus-Jünger gesagt. Unser Herz brennt, seitdem Jesus mit uns gesprochen hat. Wir sind erneuert, wir sind verwandelt, wir haben neues Leben. Und Thomas sagt: Ihr spinnt. Aber jetzt kommt Jesus und er erbarmt sich Thomas und begegnet ihm. Und bei manchen dauert es halt ein bisschen länger. Aber Jesus begegnet auch ihm und sagt: Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Das ist der Wunsch, den Jesus für jeden Menschen hat. Und Thomas antwortet und spricht: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ich habe Jesus in dieser Weise nicht gesehen. Und ich darf dieses Wort annehmen: Glückselig bist du, dass du geglaubt hast, obwohl du nicht gesehen hast. Was haben wir denn? Wir haben nur eine Botschaft. Wir haben nur das Wort. Das Evangelium. Aber was sagt Paulus? Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. In diesem Evangelium wirkt die Kraft Gottes. Sein Heiliger Geist, die Kraft der Auferstehung, wirkt durch diese einfache, schlichte Botschaft. Jesus Christus, er ist gekommen, er ist für deine und meine Sünde gestorben am Kreuz von Golgatha. Wie es vorhergesagt wurde durch die Schriften. Er ist begraben worden. Ja, er war tot. Und er ist im Grab gelegen. Und er wurde auferweckt am 3. Tage, so wie es in den Schriften vorhergesagt wurde. Glaube dieses Evangelium und du wirst selig werden. Diese Botschaft hat Kraft. Geschwister, lasst uns daran festhalten. Durch diese Botschaft sind wir gläubig geworden. Durch diese Botschaft haben wir den Heiligen Geist empfangen. Die Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Und durch diese Botschaft werden auch Menschen in dieser Welt selig werden. Sie werden die Kraft der Auferstehung erleben und werden ewiges Leben empfangen. Das heißt, dass der Tod nicht das Ende sein wird. Nicht das Gericht, nicht die Verdammnis, sondern dass das Leben ewige Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes ist, so wie Franco das erlebt hat. Er ist erst spät zum Glauben gekommen. Er war kein junger Mann mehr. Er war schon älter. Und ich finde immer, das ist irgendwie so ein besonderes Wunder, wenn Menschen im fortgeschrittenen Alter diese Demut haben, wie Thomas im fortgeschrittenen Alter war. Er war eine Woche älter sozusagen als seine jünger Kollegen. Er kam eine Woche später zum Glauben. Aber er hatte die Demut zu sagen, mein Herr, mein Gott, vor den anderen. Und das hat Franco auch getan. Er hat sich zu seinem Glauben an Jesus bekannt, als er schon älter war. Wie selig ist er jetzt? Und so endet hier dieses Kapitel auch mit den Worten, viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Viele andere Zeichen hat Jesus getan, in deinem und in meinem Leben. Du und ich, wir sind selber Zeugnis von der Auferstehung unseres Herrn. Durch die Kraft, die in und an uns wirkt, mit der er unser Leben verändert hat, mit der er unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Gott schenkt uns neues Leben, Auferstehung. Er hat dir die Auferstehung schon geschenkt und er wird sie vollenden. Am jüngsten Tag werden wir auferstanden vor ihm stehen und ihn in Ewigkeit loben und preisen und Gemeinschaft mit ihm haben, dem Auferstandenen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du lebst, dass du den Tod überwunden hast und dass du es für uns getan hast. Du bist in den Tod für uns gegangen und du hast auch den Tod überwunden für uns, sodass wir Leben haben. Herr, die Kraft deiner Auferstehung, wir danken dir und wir wollen sie mehr erkennen. Wir wollen mehr davon in unserem Leben. Diese Kraft, die uns umgestaltet in dein Bild. Die aus selbstbezogenen, selbstgerechten Sündern deine Kinder macht. Kinder, die erfüllt sind mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Herr, und wir bitten dich, dass du uns in Bewegung setzt, dass wir deiner Sendung folgen, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt, dass wir das Amt ausführen, dass wir Menschen die Vergebung ihrer Sünden weitergeben, Jesus. Das, was du errungen hast am Kreuz, dass Menschen das erfahren können, diese Befreiung. Herr, schenk du uns das Brennen, was die ersten Jünger hatten, die mit ihrem Leben für diese Botschaft eingestanden sind. Jesus, schenk, dass wir treue Zeugen deiner Auferstehung sind. Und fülle uns mit der Kraft deines Geistes, damit wir deine Zeugen sind, wie dein Wort es sagt. Rüste du uns aus mit deiner Kraft. Erfülle uns neu mit dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Herr, wir preisen dich, dass wir im Vertrauen auf dich, dass niemand und nichts uns entgegenstehen kann. Da stärke du uns heute in diesem Glauben an deine Auferstehung und Glauben an das neue Leben, an die Kraft deines Geistes. Nicht nur, dass sie an dir gewirkt hat, sondern dass sie auch in uns wirkt und noch an vielen anderen Menschen wirken will und wirken wird, Jesus. Lob und Dank sei dir. Amen.